Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess und Change Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, ich begrüße heute den Bastian Sudhoff. Er ist ja Co-Founder und Geschäftsführer von Lucoyo. Aber bevor wir genauer erörtern, was Lucoyo so macht, lieber Bastian, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, Matthias und ich freuen uns sehr, dass du da bist. Was müssen die Hörer und Hörerinnen über dich wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Ich würde mal so sagen, ich glaube, ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch. Von bis begeistern mich sehr, sehr viele Themenbereiche. Viele assoziieren ja mit Neugier dann vielleicht auch so das Reisen. Das ist bei mir sogar relativ wenig. Aber alles Richtung neue Technologien, Lösungen, Innovationen, alles, was so im neuen innovativen Bereich ist, finde ich einfach unglaublich klasse. Und ja, gibt es doch regelmäßig Felder, wo ich mich dann sehr tief reingrabe und vielleicht auch manchmal in meinem Umfeld dann mit den neuen gelernten Sachen ein bisschen auf die Nerven gehe.
Bastian, erstmal auch von mir herzlich willkommen an der Stelle. Bevor wir jetzt reingehen in die Lösung, so wie es Peter gerade schon angedeutet hat, gib uns aber nochmal einen kurzen Blick. Ihr habt im Herbst 2022 gegründet, also vor über 2 Jahren jetzt, ne? Seit 2 Jahren am Markt mit der Lösung. Aber wie war dein Weg und deine Journey dorthin? Gab es dann auch Momente oder war schon immer klar, du bist im Healthcare-Bereich unterwegs, oder gab es irgendeinen Moment, der dich dann in diese Sparte, da, also mit der Innovation dahinter, mit deinem Antrieb dahinter, mit deiner Neugier dahinter, oder gab es dann ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, okay, ich wollte in dem Bereich dann was verändern, was bewegen?
Nee, bei mir ist das sehr langsam gewachsen, würde ich sagen. Meine ersten Berührungspunkte oder meine ursprüngliche Idee, als ich noch zur Schule gegangen bin, war immer, okay, ich möchte irgendwas Innovatives machen, ich möchte irgendwie am Puls der Zeit bleiben. Das war meine Motivation. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass so der ganze technische Bereich eigentlich mir gar nicht liegt. Und dementsprechend habe ich dann weitergeguckt und habe dann eigentlich 2 Bereiche gefunden, nämlich einmal den wirtschaftlichen Bereich und einmal den psychologischen. Die haben mich beide irgendwie interessiert. Und dann bin ich erstmal so in die Wirtschaft reingestartet, habe erst eine Bankausbildung gemacht und habe da so in die Richtung ganz viel gelernt und dann danach eben das Studium in Münster gemacht und dann eben sehr viel über die Psychologie gelernt. Und ja, so bin ich dann Schritt für Schritt ja in die verschiedenen Themen reingekommen und habe dann eben gemerkt, okay, aus dem psychologischen Bereich kann ich eben auch was Innovatives machen. Und so ist dann eben ja Lucoyo eigentlich entstanden.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal den Namen eurer Firma genannt. Was bedeutet der? Hat er eine Bedeutung oder ist das einfach ein Fantasiename, der sich gut angehört hat für euch?
Sehr gute Frage. Wir haben lange über den Namen nachgedacht und ich glaube, es ist immer so das schwierigste Thema für ein Startup, sich einmal festzulegen. Und bei uns war der Punkt, dass wir vor allem festgestellt haben, dass es für Patienten unglaublich schwierig ist, ja, psychologische Hilfe zu bekommen und da eben die Anknüpfungspunkte fehlen, wie man eben Hilfe kriegt. Und da kommt dann am Ende auch unser Name her, nämlich von dem Akronym, oder es ist ein Akronym von Let Us Connect You. Und so ist dann daraus Lucoyo entstanden, weil wir am Ende den ja, Patienten, die aktuell Schwierigkeiten haben, Hilfe zu finden, möchten wir eben verbinden mit denen, die Hilfe liefern können.
Jetzt hast du gerade den Namen erklärt, du hast schon ein bisschen angeteasert, was ihr macht, aber jetzt gib uns und auch den Zuhörern und Zuhörern einen Einblick. Was macht ihr genau? Welches Problem adressiert ihr mit eurer Lösung und wie funktioniert eure Lösung? Also lass uns da mal jetzt einen Deep Dive machen in Lucoyo.
Sehr gerne. Am Ende sind wir aus 2 Problemen gestartet oder aus 2 verschiedenen Richtungen. Ich selber habe in einigen Praxen, also psychotherapeutischen Praxen, mitarbeiten dürfen und habe festgestellt, dass grundsätzlich das eine ja, Personengruppe ist, die sehr zufrieden mit dem Job ist, auch nachvollziehbar, weil sie Menschen eben helfen kann. Aber die Flut an Anfragen ist sehr belastend für die Therapeuten. Sie würden am liebsten jedem helfen, das ist deren Mission und können das eben nur begrenzt, zumindest nicht in der Vielfalt, wie es eben von den Patienten angefragt wird. Und hier geht leider viel Zeit verloren und entsteht auch sehr, sehr viel Frust bei den Therapeuten. Und auf der anderen Seite haben wir die Sicht von den Patienten, ja, uns angeguckt und eben gesehen, dass hier ja, die ganzen Anfragen gestellt werden, selten positive Rückmeldungen zurückkommen, beziehungsweise meistens eben sehr lange gewartet werden muss. In Deutschland ist so die Wartezeit bei rund 6 Monaten. Und hier wollten wir dann eben eine Lösung für beide Seiten schaffen, sodass für ja, die einen, die Psychotherapeuten eben mehr Zeit haben für die eigentliche Arbeit und die Patienten eben ein Gefühl haben von Unterstützung während des ganzen Prozesses, dass sie eben möglichst schnell Unterstützung kriegen und nicht alleine gelassen werden während der Suche.
Ist ja dem einen oder anderen genau diese Thematik ja auch schon bewusst, oder er hat es in seinem Umfeld mal mitbekommen, wie lange man auch auf solche Termine mit einem Therapeuten warten muss. Jetzt ist es ja so, du hast es gerade das Problem ja schön beschrieben. Jeder Therapeut, jede Therapeutin hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden, wo er sich um Patienten kümmern kann. Und wenn viele Themen dann eben dazukommen, die eigentlich nicht jetzt fachspezifisch sind, dann ist natürlich weniger Zeit am Patienten sozusagen da. Hast du denn oder habt ihr denn so eine Größenordnung, wie viel Zeit da vielleicht auch eingespart werden kann, wie viel mehr Kapazität frei wird dadurch?
Genau. Wir haben in Deutschland rund 50.000 Psychotherapeuten. Davon hat so zwei Drittel davon haben circa einen ja, Kassensitz und rechnen eben über die gesetzlichen Krankenkassen ab. Und 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es mal eine sehr große Umfrage, wo eben gefragt wurde, Psychotherapeuten, wie investiert ihr denn die Zeit? Und das Ergebnis war, dass ungefähr die Hälfte wirklich in Therapie mit dem Patienten war und davon noch, also noch mal ein Viertel der Zeit ging dann am Ende für, ich nenne es mal, weitere therapeutischen Tätigkeiten drauf, die aber nicht für den Patienten direkt ersichtlich waren, also jetzt in keiner Therapiesitzung, sondern daneben Vorbereitung, Nachbereitung, Gutachtenerstellung und Co. Und jetzt stellen wir fest, dann bleibt noch ein relativ großer Block von einem Viertel der Zeit, die übrig ist. Und klar, dann ist noch ein ganz kleiner Teil, rund 5%, eher sogar weniger für Fortbildung. Das ist auch wichtig. Aber dann bleiben immer noch 20% für das ganze Thema Praxismanagement. Und da ist eben der ganze Block mit inbegriffen von Anfragenmanagement bei den Patienten, Wartelisten, die dann erstellt werden für die Patienten, bis hin eben zu Terminfindung. Und das läuft eben heutzutage alles telefonisch, sodass eben hier viel Zeit verloren geht. Wenn man das jetzt einmal hochrechnen würde, okay. Bei den ganzen Therapeuten entstehen dann insgesamt jedes Jahr rund 10 Millionen, ja, Therapiesitzungen, die dadurch verloren gehen, die man eigentlich machen könnte, aber die eben, ja, dann im Praxismanagement verloren gehen.
Jetzt haben wir, glaube ich, sehr ausführlich über das Problem gesprochen, was sicherlich bekannt ist, so wie es Peter auch schon erwähnt hat. Jetzt hast du gesagt, ihr beleuchtet zwei Seiten oder ihr habt auch zwei Seiten beleuchtet, so rum euch angeschaut. Jetzt lasst uns da nochmal ein Stück reinschauen und ein Verständnis schaffen, wie funktioniert eure Lösung. Also lasst uns mal beim Therapeuten anfangen auf der Seite. Der hat die Software, auf der anderen Seite sitzt der Patient. Gib uns da mal so einen Blick über so eine klassische Journey, wie das dann abläuft, damit man auch eine Vorstellung bekommt, wo eben diese 20%, um was es sich da handelt und wo eingespart werden kann, die Zeit.
Das, was wir machen zu Beginn, ist, wir sorgen dafür, dass der Patient einen umfangreichen Fragebogen einmal ausfüllt. Und das sorgt dafür, dass der Psychotherapeut alle wichtigen Informationen, die er braucht, übersichtlich einmal als, ja, Übersicht zur Verfügung gestellt bekommt. Und das erspart schon mal die ganzen Telefonate, die geführt werden. Und so kann die erste Entscheidung, ob der Patient zum Psychotherapeuten überhaupt passt, also ob er den Patienten übernehmen kann, stark vereinfacht. Dann im nächsten Schritt eben das ganze Thema Wartelistenmanagement. Da gibt es unterschiedliche Handhabungen in der Praxis. Bei uns ist es eben so, dass der Patient einmal in Locuio selber angibt und sagt, ich suche immer noch aktiv, ich habe noch keinen Therapieplatz gefunden bei einem Therapeuten oder bei einer anderen Lösung, sodass dann also hier der Psychotherapeut gar nichts mehr machen muss, sondern er sieht einfach nur noch in dem System, in Locuio selber, welche Patienten wirklich noch aktiv auf der Suche sind. Und dann im letzten großen Schritt ist es dann das Thema Terminvergabe. Da kann dann eben logischerweise der Psychotherapeut digital die Patienten kontaktieren, kann mehreren gleichzeitig sagen, okay, zum Beispiel relativ kurzfristig, morgen früh um 8 ist ein Termin frei. Und dann kann der Patient, der eben zu dieser Zeit kam, diesen Termin bestätigen, sodass eben hier gar keine Telefonate mehr geführt werden müssen, was bis jetzt so der Klassiker war, mit den, ja, Herausforderungen, die andere Person zu erreichen, Abstimmung und Co.
Und ja, Matthias hat das schon gefragt, aus Patientensicht oder angehenden Patienten, also wie sehen da die Vorteile aus? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch sehr frustrierend ist, wenn du jetzt irgendwie ja, mehrere Therapeuten abtelefonieren musst, immer ein negatives Feedback bekommst und gar nicht mal in diesen Prozess reinkommst. Weil, wie ich das verstanden habe, was ihr ja zumindest ermöglicht habt, ist, dass das auch ein standardisierter Prozess bei dem Therapeuten dann wird oder dass man da reinkommt, kriegt dann die ersten Informationen, man durchläuft die erste, du hast es gerade gesagt, also passt dieser Patient zum Therapeuten etc. Also es wird schon mal ein bisschen was angestoßen und man hat vielleicht nicht das Gefühl, nur Ablehnung zu erfahren im ersten Schritt. Kannst du das mal aus Patientensicht auch nochmal ein bisschen aufdröseln?
Gerne. Wir haben aus Sicht des Patienten vor allem den ersten großen Schritt, nämlich das Telefon als Hürde. Die Patienten, vor allem wenn ich jetzt das Beispiel nehme von einem Depressiven oder von einer, ja, Person, die mit einer Depression oder an einer Depression erkrankt ist, nehme, diese Person möchte gar nicht mehr mit dem besten Kumpel übers Wetter quatschen, wie auch immer. Und das heißt, der Anruf bei einer fremden Person und der zu erzählen, ich habe ein großes Problem, ist ein sehr großer Schritt aufgrund von der Erkrankung, die diese Person hat. Und das heißt, die Möglichkeit zu haben, neben dem Telefon auch digital anzufragen, ist eine riesige Erleichterung für viele Patienten, weil es eben endlich mal ein Weg ist, den sie flexibel 24/7 nutzen können und nicht zu einer ganz bestimmten Zeit bei dem Therapeuten anrufen müssen. Auf der anderen Seite, und das hattest du schon ein bisschen angeschnitten, ist das Thema der Transparenz. Aktuell, wenn die bei Therapeuten anrufen, passiert danach oder sehen Sie nicht mehr, was im Hintergrund passiert. Und wir können halt über Locoyo diesen Prozess deutlich transparenter machen. Das heißt, der Patient sieht das erste Mal, wann der Psychotherapeut sich das angeguckt hat, sieht, wann der Psychotherapeut entscheidet, dass es weitergehen soll im Prozess und kriegt eben dann darüber auch regelmäßig Benachrichtigung, sobald sich der nächste Schritt quasi während der Wartezeit ergeben hat. Was vielleicht noch ganz schön ist oder perspektivisch hinzukommt, ist, dass wir dann eben von den Informationen, die wir bei den Patienten haben, sehr zielgerichtet eben weitere Unterstützung geben können von Aufklärung und Co. Aber das sind dann eben noch zusätzliche Optionen, die wir den Patienten an die Hand geben können, die perspektivisch noch auf uns zukommen.
Das ist ein guter Punkt. Das war auch eine Frage, die mir gerade in den Sinn kam. Hat der Therapeutin die Möglichkeit, eben, so wie du es gerade beschrieben hast, schon mal auch dem Patienten im Vorfeld eben Informationen mit an die Hand zu geben, vielleicht auch kurzfristige Hilfe mit an die Hand zu geben? Das ist sicherlich dann auch das Ziel. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Dieses Digitale, dass ich als Patient, ne, mit einer Erkrankung eben, ich sage jetzt mal, übers Internet halt eben nicht dieses Persönliche, ne, habe, den direkten Kontakt. Und so wie Peter gesagt hat, ich kriege da immer Ablehnung, weil es dann irgendwann heißt, ne, so gefühlt, es nimmt mich keiner an. Ne. Die Kapazitäten sind ja begrenzt am Ende. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Damit ist es niederschwellig und leicht zugänglich für die Patienten. Und wie gesagt, für mich wäre jetzt noch interessant, in dem Kontext eben zu wissen, wie weit geht es neben dem, ich nenne es jetzt mal klassischen Management, also diese Wartelisten, Terminmanagement, welche Möglichkeiten hat ein Therapeut oder ein Patient noch dann auch während einer laufenden Behandlung mit eurer Lösung?
Wir haben vor allem eben die Situation, dass wir die oder dass die Psychotherapeuten sehr gezielt schon mal vorweg gut aufklären können, ohne selber Zeit zu investieren. Also sie wissen sehr genau in der Region, wo sie eben sitzen, welche Angebote es vielleicht noch dazu gibt. Und die kriegt eben der Patient, wenn er die Anfrage bei uns stellt, automatisch immer vom Psychotherapeuten quasi mit auf den Weg gegeben. Das ist so der eine Punkt. Dann ist vor allem unser Fokus eigentlich dann während der Wartezeit, weil hier können wir den Patienten, der gerade in Anführungszeichen nur wartet, wirklich gezielt auf die vielen unterschiedlichen Angebote, die noch draußen sind, die jetzt nicht regionspezifisch sind, sondern vielleicht auch ja bundesweit möglich sind, dass diese genutzt werden können. Von Präventionskursen über digitale Gesundheitsanwendungen und Co. gibt es mittlerweile echt viele Optionen, die während dieser Zeit gut genutzt werden können, um zumindest ja etwas lindernd zu helfen, ganz selten oder manchmal auch dann Therapie ersetzen können. Wenn der Patient in der Therapie ist, ist er erstmal, glaube ich, sehr gut versorgt bei den Psychotherapeuten. Das, was natürlich auch da immer noch deutlich leichter ist, ist dann die weitere Terminabstimmung für weitere Sitzungen. Das ist dann natürlich über unser Tool weiterhin möglich. Und wir haben aber auch die Vision, dass wir während dieser Zeit Patienten weiterhin unterstützen können. Also Therapie ist ja nichts, was man alleine machen muss, sondern man kann ja auch eine Therapie zusätzlich unterstützen durch verschiedene Angebote, die es gibt. Und das soll eben dauerhaft der Fall sein.
Jetzt arbeitet ihr ja auch mit Daten, ihr arbeitet mit sensiblen Informationen, sag ich mal. Gab es da vielleicht auf dem Weg in die Gründung irgendetwas, so einen Punkt, wo du sagst, hey, da mussten wir besonders Augenmerk drauflegen, das haben wir so nicht erwartet. Gab es da irgendwie Herausforderungen, die ihr lösen müsstet und wie habt ihr die gelöst?
Datenschutz ist eines der wichtigsten Themen, die wir direkt von Anfang an mit sehr umfangreich mitbedacht haben. Für uns war es immer das Wichtigste, diesen Punkt dauerhaft sicherzustellen und haben von daher beim Aufsetzen von der technischen Infrastruktur sehr stark darauf geachtet, dass wir hier starke Partner an der Hand haben, die uns A unterstützen können, immer auch nochmal auf die Finger gucken, alles doppelt checken. Und von daher, es war mit Sicherheit nicht das Leichteste, weil man eben auch einige Einschränkungen dadurch hat. Aber ja, am Ende keine unüberwindbare Herausforderung, sagen wir es mal so. Am Ende gibt es klare Vorgaben dafür, die können wir alle erfüllen, Schrägstrich übererfüllen. Und dementsprechend, ja, muss es sehr stark bedacht werden, hat aber sehr gut funktioniert und war jetzt keine riesige Hürde.
Weil du vorhin angesprochen hast, also Technik, ja, hohe Hürden. Ich glaube, ich denke, das ist aber inzwischen Grundvoraussetzung, um auch Vertrauen zu schaffen, gerade bei so einem Thema. Jetzt hast du vorhin ja so ein bisschen beschrieben, was noch angedockt ist, ob das jetzt ein DiGA ist, Paragraph 20, Präventionskurse, andere Angebote etc. Habt ihr auch eine Option drin? Man redet ja gerade viel über dieses Thema Telemedizin und Videokonsultation und solche Themen. Gibt es so eine Option auch, dass du mit dem Therapeuten über eure Lösung direkt in einen, ich sag mal, Videochat einsteigen könntest? Oder ist sowas angedacht?
Genau, sowas ist angedacht. Da werden wir wahrscheinlich nicht selber entwickeln, sondern halt Lösungen, die schon bestehen, einfach integrieren. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die wir mit dabei haben. Was vielleicht immer ganz wichtig ist, ist, auch wenn der Weg in die Therapie bei uns komplett digital funktioniert, kann die Therapie sowohl online als auch digital stattfinden. Also das war uns immer sehr wichtig, dass am Ende das nicht heißt, dass die Therapie auch digital sein muss, weil ich auch sehr viele Patienten kenne, die wirklich diesen persönlichen Weg schätzen. Diese Ergänzung von Telemedizin und Therapie ist unglaublich wichtig und unterstützen wir beides.
Was waren da so die größten Erfolge oder Meilensteine, die ihr schon lösen konntet, auf die ihr stolz seid, was auch immer? Also so, was waren die Highlights oder vielleicht auch Downlights in dieser Phase?
Ja, ich glaube, so das erste Highlight, was ein Klassiker beim Startup ist, ist, wenn man so die erste Produktversion getestet hat mit den Kunden und da das Feedback bekommt und das dann eben größtenteils positiv ist. Klar, man hat immer noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem bei dem ersten Prototypen, aber es war natürlich total schön zu sehen, wie die Psychotherapeuten einfach mit leuchtenden Augen dann die erste Version getestet haben und gesagt haben, boah, das ist eine riesige Erleichterung und dadurch dann wieder neue Ideen entstanden sind und das ist, glaube ich, einer der schönsten Meilensteine. Ich glaube, ein zweiter schöner Meilenstein war, als wir den ersten 1000 Patienten geholfen haben auf dem Weg in die Psychotherapie. Das ist natürlich auch richtig schön und ja, freuen wir uns schon, wenn das dann irgendwann 10 oder 100.000 sind. Und ich glaube, das sind so die zwei größten, ja, Highlights gewesen, einmal auf Psychotherapeutenseite und dann eben auf der Patientenseite.
Du hast gerade aus meiner Sicht auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, wo ich noch mal ein bisschen oder gern reinzoomen würde, weil ihr bewegt euch ja in einem Spannungsfeld, in Anführungszeichen, auf der einen Seite ein Therapeut, also ne, mit Praxen, mit einem, wie auch immer, dann Patient. Und wenn ich jetzt aus der Sicht des Patienten denke, oder das in der Vergangenheit auch immer so wahrgenommen habe, Patienten gerade in dem Bereich fühlen sich ja manchmal wie so ein Ping-Pong-Ball. Da haben wir ja vorhin schon so ganz kurz drüber gesprochen. Und da wird ja oft auch die Verantwortung weitergeschoben. Da heißt, ne, der ruft an, dann meldet sich der Patient bei seiner Kasse, der sagt wieder, ruft die 116, 117 an, die Kassenärztliche Vereinigung und so weiter. Deswegen wäre jetzt für mich mal interessant, wie seid ihr gestartet, mit welchem Geschäftsmodell vor 2 Jahren? Wie ist es aufgebaut und habt ihr das Geschäftsmodell vielleicht auch aufgrund der Erfahrung nochmal gedreht, verändert? Und wo steht ihr heute?
Für uns war wichtig, wenn man sich das Zusammenspiel von Psychotherapeut und Patient anguckt, ist es in Anführungszeichen einfach, Patienten für eine mögliche Lösung zu begeistern, weil alle suchen nach einer Lösung sehr aktiv. Bei den Psychotherapeuten ist es ein bisschen schwieriger, sodass für uns der Punkt war, wir müssen erst die Psychotherapeuten begeistern mit einer richtig guten Lösung, damit wir dann eben auch an die Therapeuten weitervermitteln können. Und Dementsprechend haben wir uns erstmal sehr stark auf die Psychotherapeuten im ersten Schritt konzentriert, für die eine gute Lösung zu schaffen, die am Ende so viel Zeit spart, dass die am Ende auch einen kleinen Teil von dem zusätzlichen Einnahmen, einfach zusätzlichen Therapiestunden, die die machen können, dann eben auch einen Teil an uns abtreten. Was für uns immer mehr und ja immer mehr hinzugekommen ist oder was sich vielleicht ergänzt hat, war dann am Ende auch das Thema, dass wir so Themen wie telefonische Erreichbarkeit auch zusätzlich von den für die Psychotherapeuten übernehmen können. Und das sind dann eher so Geschäftsmodelle, die haben sich dann im Laufe der Zeit Schritt für Schritt entwickelt. Im Kern hat sich aber von der Grundausrichtung erstmal für die Psychotherapeuten eine gute Lösung zu bauen, die Zeit spart, gar nicht so viel verändert und damit verdienen wir eben dann auch aktuell das Geld. Genau.
Wir haben das schon ein paar Podcasts gehabt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Zielgruppe überhaupt zu erreichen, auch ganz, also marketingtechnisch einfach. Wie seid ihr da in den Markt reingestartet? Wie gelingt es euch, ja doch diesen vermutlich sehr kleinteiligen Vertrieb auch zu stemmen? Denn ich denke mal, klar, es spricht sich vielleicht ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt auch rum, aber bis dahin muss man ja doch wahrscheinlich auch ganz schön rödeln, oder?
Genau, absolut. Es ist kein leichter Markt, wo man sehr schnell mal eben kurz, keine Ahnung, 1000 Kunden gewinnt oder ähnliches. Von daher gibt es bei uns den Punkt, am Anfang ist viel über Vitamin B gelaufen. Also jemand kannte jemanden, der jemand kannte und so ist man dann in die Gespräche gekommen. Trotzdem war vor allem so die ganze Pilotierung und ja, Validierung der Idee, glaube ich, echt eine schwierige Nuss. Sobald das Produkt am Markt war, war schon mal deutlich leichter, weil dann fing genau das an, nämlich Psychotherapeuten empfehlen anderen Psychotherapeuten die gute Lösung. Und damit ist es deutlich, deutlich leichter geworden. Wir haben jetzt angefangen, neben so ja, klassischen ja, Performance-Marketing, wo man Anzeigen schaltet und Co., haben wir jetzt vor allem angefangen, auf Kongresse zu gehen. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Austausch, wenn man wirklich mit den Therapeuten vor Ort direkt die Lösung zeigen kann. Und die Therapeuten bringen halt auch die Zeit mit, weil auf Messen und Kongressen sind sie nicht abgelenkt von den Patienten, sondern haben wirklich die Zeit, sich selber A fortzubilden und eben neue Lösungen anzugucken. Und das ist für uns einfach ein sehr ja, cooler und spannender Kanal, den wir jetzt gerade frisch angehen.
Wenn man das nochmal kurz beleuchtet, was du gerade gesagt hast mit dem Vertrieb, das ist klar, also Kongress ist sicherlich der richtige Anker, um zu überzeugen. Das heißt also, wenn man sich, euer Geschäftsmodell basiert darauf, dass die Therapeuten die App nutzen, dem Patienten vom Prinzip her einen Link zu schicken, der registriert sich dadurch, damit kommt die App oder die Lösung beim Patienten an. Ist das richtig?
Genau.
Und dann
Einfach über die
läuft über,
Rückseite des Therapeuten kommt
okay.
dann am Ende der Patient. Der Patient sucht also nach dem Therapeuten, findet ihn und sieht dann eben, dass der Therapeut am liebsten eine Anfrage über Locoio hätte. Und darüber kommen dann eben die Anfragen rein.
Okay, und dann läuft es dann vom Prinzip her über Lizenzen oder über Nutzung dann, okay. Gibt es da jetzt Bestrebungen, wenn man so mal so den Blick ein bisschen nach vorne auch richtet, weil du hast ja auch gesagt, Ziel ist dann natürlich oder es wäre wünschenswert, irgendwann mal die 100K zu knacken an Patienten, die ihr geholfen habt. Gibt es da jetzt noch andere Wege, die ihr beschreiten wollt? Weil liegt ja relativ nahe, da mal auch drüber nachzudenken, das zum Beispiel als eine Lösung bei einer Kasse oder bei einer Therapieeinrichtung, bei größeren Einrichtungen zu hinterlegen. Ne? Also so psychotherapeutische Kliniken, komplette Kliniken oder habt ihr die sogar schon oder geht ihr eher in Richtung Einzeltherapeuten? Wenn du da uns nochmal so ein bisschen einen Einblick geben kannst, wo die Reise hingehen soll die nächsten Jahre.
Genau. Beide Punkte sind logischerweise auch schon bei uns im Kopf gewesen. Einmal das Thema Krankenkassen. Da sind wir gerade Schritt für Schritt und gehen da in die Gespräche mit den Krankenkassen. Und ja, ist einfach ein sehr langer Prozess, wo wir Schritt für Schritt mit denen das ja, evaluieren werden, welche Zusammenarbeiten da möglich sind. Ich glaube, da gibt es eine große Anzahl an ja, coolen Kooperationsmöglichkeiten, die wir aber dann gerade noch ja, klären. Richtung größeren Kliniken, also so der nächste, ich sag mal, Entwicklungsschritt bei uns. Wir haben uns bewusst vor allem auf die große Anzahl an Psychotherapeuten und ambulanten Psychotherapeuten konzentriert. Und perspektivisch haben wir eben eine sehr schöne Möglichkeit, dann auch die ja, psychiatrischen Kliniken, wovon es ja auch mittlerweile echt viele in Deutschland gibt, zum Glück, die dann eben auch genau bei den ähnlichen Herausforderungen zu unterstützen, dass also dann wirklich die Auslastung bei denen maximal hoch ist, dass sie wirklich möglichst vielen Patienten dann helfen können.
Wie denkst du denn, dass sich deine persönliche Rolle in den nächsten Jahren entwickelt? Siehst du dich nach wie vor an der Speerspitze eures Unternehmens? Wie Wie groß wollt ihr werden? Wie siehst du da deine Rolle? Kannst du uns da so ein bisschen auch eine Einschätzung geben, damit wir dich dann vielleicht in so 2, 3 Jahren nochmal grillen können und schauen können, was du gesagt hattest und wo es dich hingeführt hat?
Eine sehr gute Frage. Und ich habe vor kurzem nochmal festgestellt, dass ich, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, keine Idee hatte, wie heute mein Arbeitsalltag aussehen wird. Und am Ende ist er viel, auch vielseitiger, als ich es mir damals vorstellen konnte, aber vor allem aus dem Punkt, weil ich keine Idee hatte, wie sich es weiterentwickelt. Von daher, einen Ausblick, wo ich in 2 Jahren sein werde, ist echt unglaublich schwierig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich immer noch irgendwie die Speerspitze von Locoyo bin und irgendwie eine recht ähnliche Situation habe. Aber was sich genau verändern wird, ja, habe ich keine Idee. Ich lasse mich überraschen.
Ja, vielleicht führt dich ja eine Expansion in Europa in den sonnigen Süden. Ist das ein Thema, dass ihr, also ihr seid jetzt erstmal in Deutschland unterwegs, auf dem deutschen Markt,
Genau.
aber mit der Lösung, klar, es funktioniert nicht in allen Ländern gleich in Europa, aber ich denke, ein Großteil eurer Lösung kann relativ schnell adaptiert werden in andere Länder und umgesetzt werden. Na, da ist vielleicht die Systematik ein bisschen anders, was die Verordnung angeht oder was die Abläufe angeht, aber ich glaube, die sind marginal. Gibt es da schon Pläne zu sagen, okay, wir wollen vielleicht jetzt im ersten Schritt den Dachraum oder vielleicht sogar auch in Übersee Fuß fassen? Gibt es da Bestrebungen bei euch oder schon
Genau.
Ansätze?
Wir haben auch schon die ersten Anfragen so aus dem Dachraum bekommen. Da mussten wir so ein bisschen gucken, wie das dann eben mit einer eigenen Datenschutzverordnung jetzt beispielsweise für die Schweiz ist. Also da gibt es ein paar Besonderheiten, die wir beachten dürfen. Aber genau, und das ist wahrscheinlich auch so der erste Schritt, quasi dann in den Dachraum zu expandieren. An sich gibt es viele Länder, die relativ ähnliche Entwicklungen haben wie jetzt Deutschland. Und dementsprechend macht es auch total Sinn, diese Lösung dann eben dann auch in Spanien, Italien und Co. anzubieten. Wir sind mal gespannt und wollen das vor allem eben ja mit der Zeit, wenn wir auch lernen, gucken, was der interessantere Weg ist. Entweder die Lösung wirklich ins europäische Ausland zu bringen oder dann die Lösung zu erweitern für beispielsweise psychiatrische Kliniken. Das ist dann eine Frage von der Priorität. Beides ist in unserem Blick und finde ich unglaublich spannend. Was es zuerst wird, das werden wir noch sehen.
Sebastian, wir fangen ja immer sehr persönlich an und versuchen dann aber auch nochmal gegen Ende des Podcasts ein paar persönliche Fragen zu stellen, um auch nochmal ein bisschen den Gründer, die Gründerin oder den Interviewpartner und die Partnerin ein bisschen besser noch kennenzulernen. Und deswegen haben wir immer so ein paar Rapid-Fire-Questions so vorbereitet und die stellen wir jedem unserer Gäste. Und jetzt wollen wir bei dir das Gleiche tun und gleich mit der ersten starten. Wenn du einen Gesundheitsmythos aus der Welt räumen dürftest, welcher wäre das?
Ich glaube, den Mythos, der glaube ich noch verbreitet ist, nämlich dass psychische Gesundheit weniger wichtig ist oder weniger real als physische Gesundheit. Ich glaube, wenn man sich so die Zahlen anguckt an Suizidalität, an ja, Arbeits- oder Krankheitstagen durch eben psychische Erkrankung, merkt man das sehr schnell. Aber es wird häufig doch abgetan, weil man es den Leuten nicht ansieht. Wenn man ein gebrochenes Bein hat, spricht jeder einen darauf an. Wenn man eine Angststörung hat, ist das deutlich schwieriger. Und ich glaube, das ist ein ja, ganz wichtiges Thema, was sich immer weiter normalisieren wird.
Zweite Frage, die wir auch immer allen Interviewgästen stellen: Gibt es ein Ritual, was du morgens machst, wo du sagst, das ist für dich unverzichtbar, um gesund, wir reden ja über Gesundheit und ne, auch vielleicht mentale und psychische Gesundheit in den Tag zu starten?
Vor allem jetzt zum Jahresende mache ich sehr, sehr gerne ein Tagebuch. Gestaltet sich immer ein bisschen ja, flexibel, das heißt von Dankbarkeit, manchmal auch Erfolgstagebuch, aber auch einfach nur, um meine Gedanken aufzuschreiben. Und für mich ist vor allem so die, ja, Jahreszeit zum Ende des Jahres immer eine sehr schöne Zeit, um zu reflektieren, um zu gucken, was ist eigentlich in mir los, wohin soll es vielleicht nächstes Jahr noch weitergehen und was beschäftigt mich besonders. Und dementsprechend ist auf jeden Fall gerade das Tagebuch oder wie auch immer man es nennen möchte, immer bei mir. Und das mache ich jeden Morgen.
Am Anfang haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen schauen, wenn wir den Namen nennen. Auf Tonspur ist vielleicht nicht ganz so einfach, dass man da eben dann auch auf die richtigen Stellen findet im Netz, wo man mehr über euch erfahren darf. Und wir wollen ja natürlich alles auch in die Shownotes reinpacken. Das heißt, man muss ja Gott sei Dank auch gar nicht so sehr jetzt das alles mitschreiben, sondern kann sich das auch bequem in die Shownotes eben nochmal einlesen. Aber Wir wollen es natürlich den Hörern und Hörerinnen trotzdem so einfach wie möglich machen. Und deshalb erstmal, Bastian, wo kann man denn mehr zu Lucoyo erfahren? Aber vielleicht auch, wo kann man mehr zu dir erfahren und sich vielleicht auch mit dir persönlich austauschen, wenn man dieses Thema jetzt super spannend findet? Gib uns da doch mal ein bisschen Futter.
Sehr gerne. Ich glaube, der Klassiker ist halt LinkedIn. Da findet man sowohl mich, meine Mitgründer, als auch Lucoyo. Und auf der anderen Seite natürlich unsere Webseite, also einfach lucoyo.de. Und darüber, ja, freuen wir uns auch immer, Nachrichten zu bekommen von Menschen, die einfach das Thema cool und spannend finden, bis hin eben zu anderen Gründern, die in eine ähnliche Richtung denken und Überlegungen haben. Und genau, ich freue mich da immer sehr auf den Austausch, weil ich sehr selber in unserer Gründungserfahrung profitiert habe vom Austausch mit anderen betroffenen Gründern, Psychotherapeuten. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge.
Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt ganz zum Abschluss einmal den Namen noch buchstabieren. Das heißt, dann kann man auch gleich durchgoogeln.
Genau, und
Sehr
vielleicht
gerne.
gibst du uns auch noch mal die Ableitung von vorher, ne, als Eselsbrücke sozusagen, wie der Name entstanden ist. Dann machen wir noch mal so einen kleinen Repeat und dann brennt sich's auch bei jedem auf der Festplatte ein.
Gerne. Bei Lucoyo geht's, ja, fangen wir nochmal an. Lucoyo steht am Ende für Let Us Connect You und das heißt, es wird am Ende Lucoyo geschrieben. Genau.
Perfekt. Ja, Bastian, erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich spreche jetzt mal für Matthias mit. Es war wirklich erfrischend und war noch mein Highlight am heutigen Tag.
Ganz lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Bastian. Alles Gute.